Heute ist jetzt nochmal ein Vortrag mit dem Titel Sex und Intersex. Dafür begrüße ich recht herzlich Anke Engel. Sie kommt aus Berlin. Sie ist dort in der Humboldt-Universität tätig und sie ist außerdem Gründerin und Leiterin des Queer-Instituts, was sie in Hamburg gegründet hat und was mit ihr zusammen nach Berlin umgezogen ist. Sie ist tätig in der Queer- oder ja, Teil der Queer-Bewegung, macht aber gleichzeitig Queer-Theorie und auch Kulturpolitik. Daraus ist dieses Buch entstanden, Bilder von Sexualität und Ökonomie. Für die, die gestern da waren, das greift das Thema auch auf, wie queere Politik eben Politik machen kann, ohne vereinnahmt zu werden, zum Beispiel durch ökonomische Zwänge. Herzlich willkommen und ja.
Okay, ja, vielen Dank für die Einführung und auch nochmal ein Hallo an alle für mich. Ich fand es tatsächlich super, dass ich gestern unerwartet reingeraten bin in die Veranstaltung Sexualität und Ökonomie. Eigentlich dachte ich, es gibt eine Filmveranstaltung und wollte irgendwie so ein bisschen zum Filmegucken kommen irgendwie. Und dann war ich Teil von kleinen Arbeitsgruppen. Und da gab es irgendwie eine These, dass neoliberale Verhältnisse auch befördernd sind für nicht normgerechte Sexualitäten. Und das ist eigentlich genau das, womit ich mich in dem Buch auch befasse und frage, wie die neoliberale Ordnung und queere Politiken zusammenhängen, auch wie da der Freiheitsbegriff aktiviert wird und was für Freiheitsvorstellungen da drin hängen. Und das Ganze mache ich anhand von Bildlektüren irgendwie. Also ich könnt das nachher auch nochmal anschauen, das Buch irgendwie. Und wer das bei mir erstehen will, ich verkaufe das auch für 20 Euro statt 27 Euro, was sonst irgendwie schon relativ teuer ist irgendwie. Also das könnt ihr dann irgendwie entweder direkt oder per E-Mail oder was auch immer. Es war so einmal Werbung in eigener Sache. Ja, dann fange ich mit dem Vortrag an, den ich tatsächlich eher, also habe ich auch nicht selber betitelt, sondern eure ursprüngliche Anfrage war mal Kritik an der biologistischen Herstellung der Zweigeschlechtlichkeit. Jetzt ist es, glaube ich, mit Intersexualität angekündigt und ich werde auch schwerpunktmäßig über Intersexualität reden oder den Fokus darauf legen. Das aber immer wieder rückbeziehen auf die Norm der Zweigeschlechtlichkeit und diesbezüglich fragen, wie diese Norm der Zweigeschlechtlichkeit durch rechtliche, medizinische und soziale Praxen und Institutionen durchgesetzt wird. Und diese Kritik an der Zweigeschlechtlichkeit verstehe ich durchaus als Teil einer queeren Heteronormativitätskritik. Soll heißen, dass der Fokus auf die Normalisierungsregime gelegt wird. Also im Mittelpunkt steht die Frage, wie wird eigentlich Normalität hergestellt? Was ein bisschen eine Begriffs- und eine Blickverschiebung herstellt. Also statt oder wenigstens den Versuch, statt voyeuristischer oder advokatorischer Blicke auf sogenannte andere zu leisten oder sogenannte Abweichungen von der Norm in den Blick zu nehmen, geht es halt immer darauf, die dominante Ordnung als Ausgangspunkt irgendwie von Veränderung irgendwie zu sehen und weniger in Minderheitenpolitik zu machen. Gleichzeitig ist, und das ist gerade im Hinblick auf das Aktionsfeld Intersexualität total wichtig, das Anliegen immer auch Differenz sprechbar zu machen. Also problematisch wird eine Politik irgendwie, wenn sie dann auf dem Hintergrund von queeren Ansätzen, um Identitätskonstruktion zu vermeiden, Differenz überhaupt nicht mehr sprechbar macht irgendwie. Das heißt, es geht auch immer darum, irgendwie, wie können wir eigentlich eine Differenz ausdrücken, ohne wieder in Klassifikationen zu verfallen, ohne mit einer Gegenüberstellung von Norm und Abweichung zu arbeiten und viel Raum einfach auch für Selbstartikulationen irgendwie und fürs sprechende Experimentieren zu schaffen. Und dieses Interesse daran, Differenz sprechbar zu machen, ist halt einerseits zu verstehen als ein individuelles und kollektives Sprechen, wo es um Selbstbestimmung geht, wo es darum geht, Selbstrepräsentation von Gruppen zu leisten und sich damit natürlich immer auf diesem prekären Feld der Wir-Konstruktion zu bewegen. Also die Wir-Konstruktion, die dann irgendwie sozusagen auch manchmal automatisch entsteht, um überhaupt irgendwie eine politische Forderung artikulieren zu können. Und dieses individuelle und kollektive Sprechen möchte ich aber sozusagen, oder dem möchte ich zur Seite stellen, ein analytisch gesellschaftskritisches Sprechen. Das wäre sozusagen der Versuch, queer ohne ein großes Wir zu produzieren. Das heißt, zu fragen oder in den Blick zu nehmen, dass die rigide zweigeschlechtliche Ordnung unterschiedliche Ausschlussmechanismen bewirkt mit unterschiedlichen Folgen. Das heißt, wir können die Kritik der Zweigeschlechtlichkeit sozusagen nicht pauschalisieren irgendwie als etwas, was eine einzige richtige Politikform hervorbringt. Und ich meine, das ist irgendwie sozusagen ein Verständnis von Queer und Queerbewegung sowieso, dass die notwendigerweise heterogen bleibt irgendwie und dass es keine einheitliche Definition von Queer gibt. Das heißt aber auch, dass es im Queerfeld Machtauseinandersetzungen gibt und auch Machtauseinandersetzungen im Hinblick irgendwie auf die Grenzziehungen des Queerfeldes irgendwie. Und es gibt einen großen Teil der intersexuellen Bewegung und des intersexuellen Aktivismus, die mit Queer einfach schlichtweg nichts zu tun haben wollen, weil sie das irgendwie als eine übermächtige Bewegung verstehen, die die intersexuelle Anliegen vereinnahmt und unter einer Trans-Überschrift behandelt. Also das heißt, wie kriegen wir das hin, analytisch, gesellschaftskritisch, diese unterschiedlichen Ausschlussmechanismen zu fassen, die ganz unterschiedliche Folgen haben im Hinblick auf Intersexualität, im Hinblick auf Transsexualität, im Hinblick auf Transgender, aber auch im Hinblick auf heteronormative Lebenspraxen, heteronormative Paarbildung und das damit verbundene Komplementaritätsideal, also die Idee, dass sich männlich und weiblich optimal ergänzt, wäre irgendwie sozusagen auch eine Folge oder eine Auswirkung der rigiden Zweigeschlechterordnung. Und ich denke, nur wenn es gelingt, diese Unterschiede anzuerkennen, ist es möglich, auch die Allianzen, also auszuloten, welche Allianzmöglichkeiten es geben kann zwischen den unterschiedlichen Fraktionen der Queerbewegung, der intersexuellen Bewegung, der Transgender, der transsexuellen Bewegung. Wenn man jetzt ganz grob versucht irgendwie, und das ist sicherlich irgendwie, ruft das wahrscheinlich auch sehr viel Widersprüche wieder auf irgendwie, und es geht auch darum, irgendwie sozusagen die Überlappungen zu sehen, aber ich würde jetzt ganz kurz versuchen, Intersex, Transsexualität, also Intersexualität, Transsexualität und Transgender zu umreißen in ihrer Unterschiedlichkeit. Bei Intersexualität geht es um angeborene und immer auch körperliche Geschlechtervariationen. Intersexualität hat, wenn man über die Folgen redet, damit zu tun, dass an Säuglingen, teilweise an Säuglingen, an Kleinkindern Zwangsoperationen vorgenommen werden, die zum Teil nicht revidierbare und lebenslange Folgen haben. Und diese Praxis der Zwangsoperation ist sozusagen auch das, was irgendwie quasi politisch irgendwie einer der ganz zentralen Kritikpunkte ist. Bei Transsexualität geht es um Praxen des Geschlechterwechsels oder Wünsche nach Geschlechterwechsel, weil eine Identifizierung mit dem Gegengeschlecht, also und Gegengeschlechtern im Gegensatz zu dem Geschlecht, das bei der Geburt zugeschrieben worden ist, vorliegt. Im Kontext der Transsexualität kann man als Folgen hervorheben, dass es irgendwie einen ganz ausgereiften Psychiatrisierungsdiskurs über eine lange Zeit gibt irgendwie und eine Verweigerung oder Verunmöglichung von OPs oder beziehungsweise von selbstbestimmten Entscheidungen bezüglich der OPs. Also die OP-Möglichkeiten in der Transsexualität sind hochgradig reguliert durch gesetzliche Maßnahmen. Transgender würde ich definieren als eine Disidentifizierung mit dem Entweder-Oder, mit der Zwangsunterscheidung oder der erzwungenen Unterscheidung, entweder männlich oder weiblich sein zu müssen. Und die Folgen, die in dem Kontext sozial relevant sind, sind vor allem auch eine Unsprechbarkeit an dem Punkt, wo für die Transgender-Lebenspraxis keine Bereitschaft zum Passing in einem der hegemonialen Geschlechter besteht. Wenn man jetzt mit diesen Unterscheidungen irgendwie zwischen Transgender, Transsexualität und Intersexualität arbeitet, dann wird vielleicht ein bisschen deutlicher, warum es irgendwie teilweise auch von beiden Seiten massive Vorbehalte und Machtkämpfe und Vereinnahmungsvorwürfe gibt. Es gibt auf der einen Seite einen Wunsch nach Wirbildung, der irgendwie ganz viel damit zu tun hat, irgendwie, dass gerade intersexuelle Positionen immer noch gesellschaftlich fast unsprechbar oder undenkbar sind. Und dieser Wunsch nach Wirbildung auf der intersexuellen Aktivismusseite gerät irgendwie in Konflikt mit einer Ablehnung von Identitätskonstruktionen irgendwie auf Seiten der Transgender-Bewegung, die sich stark irgendwie mit einer queeren Identitätskritik identifiziert. Das heißt, eine der Problemfiguren oder zwei der Problemfiguren, um die immer wieder gerungen wird, ist Trans-Sternchen, also die Schreibweise, die Trans als sozusagen einen übergreifenden Begriff nimmt und über das Sternchen deutlich zu machen versucht, dass sie alle Lebenspraxen und alle Formen, die sich mit der rigiden Zweigeschlechtlichkeit in die Haare kriegen, unter diesem Begriff als einen politischen Begriff vereinigen wollen. Oder auch die Verwendung des Begriffs LGBTI, also Lesbian, Gay, Bi, Transgender and Intersexual, wo immer wieder kritisiert wird, dass das I in dieser Reihung reine Formalia ist irgendwie und überhaupt kein Interesse darin besteht, irgendwie intersexuelle Perspektiven auch wirklich in die Politik mit aufzunehmen. Was interessant ist, dass es in den Kritiken immer so eine gegenseitige, also nicht gegenseitig, sondern es gibt von verschiedenen Seiten eine Unterstellung, dass eine Lebenspraxis angeblich freiwillig ist irgendwie. Also von intersexueller Seite wird behauptet, irgendwie, dass Transgender irgendwie ja sich auch entscheiden könnten, nicht trans zu leben irgendwie und es gäbe keine Notwendigkeit, sondern eine Freiwilligkeit irgendwie. Und transsexuelle Positionen werden teilweise charakterisiert als irgendwie, okay, das ist ja nur eine psychische im Gegensatz zu einer körperlichen Disposition. Das Interessante ist, dass es irgendwie quasi diesen genau den gleichen Clash zwischen Transgender und Transsexualität auch schon mal gegeben hat, irgendwie, wo Transsexuelle gesagt haben, ja, aber bei uns geht es wirklich darum, irgendwie einem psychischen Druck nachzugehen, irgendwie und den Körper zu verändern und Transgender ist Spielerei. Ich denke, das geht, also das kann man nur verstehen, irgendwie auf dem Hintergrund irgendwie der einerseits irgendwie sozusagen das Ringen um Definitionsmacht und um Anerkennungen, irgendwie soziale Anerkennungen auch in einem politischen Feld, das immer ein nicht hegemoniales Feld ist. Und andererseits darum, dass es in all diesen Feldern in ganz hohem Maße darum geht, mit Verletzungserfahrungen und einer Nichtsprechbarkeit umzugehen irgendwie und diese Frage, wie die eigene leibliche Erfahrung und das eigene leibliche Erleben vermittelbar wird, irgendwie halt sozusagen irgendwie eins ist, das ganz, also aus den unterschiedlichen Perspektiven auf unterschiedliche Weise, aber immer wieder mit dieser Erfahrung einhergeht, dass etwas nicht vermittelbar ist irgendwie und dass man irgendwie aus dieser Nichtvermittelbarkeit Politik machen muss oder möchte, oder ja, möchte und muss. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn man jetzt über Allianzbildungen nachdenken möchte, ist es irgendwie jetzt jenseits dessen, die Unterschiede irgendwie debattierbar zu machen, glaube ich, sinnvoll zugrunde zu legen, dass für das gesamte Feld irgendwie derjenigen, die mit den Vorgaben der zweigeschlechtlichen Ordnung in Schwierigkeiten geraten, irgendwie ist eine Erfahrung symbolischer Gewalt. Und das ist eine Erfahrung symbolischer Gewalt, die gehen kann irgendwie bis zu dem Punkt, irgendwie, wo es ein Herausschreiben aus dem Menschlichen gibt, irgendwie, also wo bestimmte Lebensformen und Lebenspraxen nicht als Teil des Menschseins wahrgenommen werden. Das heißt nicht, dass die einzelne Person notwendigerweise nicht als Mensch gesehen wird, aber sie wird halt nur so als Mensch gesehen, wie sie wiederum irgendwie in die Kategorie Mann oder Frau reinzudenken ist. Irgendwie. Also in dem Sinne irgendwie quasi eine symbolische oder auch eine normative Gewalt, die irgendwie sozusagen eine bestimmte Zurichtung erforderlich macht, um Teil des Menschlichen zu sein. In diesem Sinne wird gerade im Kontext der intersexuellen Bewegung auch immer darüber geredet, irgendwie, dass der Umgang mit Intersexualität eine Menschenrechtsverletzung ist, dass Verletzungen der körperlichen und psychischen Integrität, also der Unverletzbarkeit, also der Norm der Unverletzbarkeit des Körpers irgendwie und der psychischen Ganzheit oder Eigenheit irgendwie stattfinden, dass im Feld des Umgangs mit Intersexualität auch eine bestimmte sexuelle Gewalt zu verzeichnen ist, insofern der gesellschaftliche Umgang, also sowohl medizinisch als auch rechtlich, in Kauf nimmt, dass sexuelle Selbstverständnisse, dass das Lustempfinden und dass die Potenziale für einen sexuellen Selbstausdruck gestört oder sogar zerstört werden. Also das ist auch ein ganz starkes Argument irgendwie im Kontext der Medizinkritik, irgendwie, dass gerade diese Operationen, die an nicht ausgewachsenen Körpern vorgenommen werden, irgendwie teilweise völlig skrupellos irgendwie Nervenstränge und Nervenfasern verletzen. Und dann natürlich auch irgendwie Menschenrechtsverletzung in dem weiteren Sinne, dass eine Verweigerung besteht, die Menschen am sozialen, kulturellen und politischen Leben teilnehmen zu lassen. Irgendwie. Also dass quasi im Feld sowohl der sozialen Praxen als auch der kulturellen Darstellungen, irgendwie weiß ich was, in Medien oder in Literatur und im politischen Leben einfach keine Geschlechter jenseits der zweigeschlechtlichen Ordnung kennt und sprechbar machen kann. Ja, soweit irgendwie quasi der weitere Rahmen, der versucht, irgendwie sozusagen irgendwie dieses Thema Intersexualität als eine queere Kritik an der Zweigeschlechtlichkeit zu fassen. Ich will jetzt in einem zweiten Teil ein bisschen genauer auf Intersexualität eingehen, irgendwie, weil das ja sozusagen irgendwie auch das Thema des Abends sein soll irgendwie und die Anfrage an mich. Und ich würde dann gerne im dritten Teil nochmal so ein paar Fragestellungen aufwerfen im Hinblick irgendwie auf die Möglichkeiten der Allianzbildung, und das wäre dann auch das, was ich irgendwie gerne so als Diskussionsfragen in den Raum werfen würde. Also die beziehen sich, das sage ich dann aber auch nochmal, genau auf die Frage nach dem rechtlichen Umgang, dem medizinischen Umgang irgendwie und einem sozialen oder sprachpolitischen Umgang mit Intersexualität und den Allianzbildungen. Wenn ich jetzt spezifischer über Intersexualität rede, beziehe ich mich stark auf ein ganz neu erschienenes Buch, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, von Katrin Zehnder. Twitter beim Namen nennen heißt es. Und im Untertitel Intersexualität zwischen Pathologie, Selbstbestimmung und leibliche Erfahrung. Und das Buch gefällt mir insofern ziemlich gut, als das sehr viele Stimmen von intersexuellen Personen zum Sprechen bringt oder ihnen einen Raum gibt, irgendwie, insofern das darauf beruht, Intersex-Foren ausgewertet zu haben, irgendwie. Also einerseits Webseiten und dann aber eben auch Foren mit diesen ganzen Diskussionen, die da drin stattfinden, irgendwie. Und das Buch besteht, glaube ich, mindestens irgendwie zur Hälfte, wenn nicht zu zwei Dritteln, aus Zitaten, die von Katrin Zehnder dann kommentiert und ausgewertet werden. Und thematisch hat sie den Fokus darauf gelegt, und das hat aber auch was mit diesen Forumsbeiträgen zu tun, dass der Intersex-Aktivismus sich sehr stark auf, also zumindest augenblicklich, auf Medizinkritik bezieht irgendwie. Also dass die Frage nach der rechtlichen Anerkennung und auch die Frage irgendwie nach sozialen und kulturellen Praxen oder Politiken irgendwie jetzt in diesen Foren kein so zentrales Thema ist, sondern es sehr, sehr stark wirklich darum geht, neue medizinische Formen des Umgangs mit Intersexualität zu erkämpfen. Wichtig ist, dass von der Intersexualitätsbewegung Intersexualität als eine Daseinsform verstanden wird. Also als eine Daseinsform, eine Spielart der Natur, definitiv aber nicht als Krankheit, als Pathologie oder als eine Abweichung von der Norm. Wenn es trotzdem um Medizin geht, irgendwie, dann geht es darum, dass natürlich im Kontext der Intersexualität als Daseinsform Krankheiten entstehen können oder eben auch nicht. Wenn Krankheiten entstehen, irgendwie dann gehören die entsprechend zu behandeln irgendwie, und man fragt sozusagen irgendwie nach den Behandlungen. Aber nicht Intersexualität selber ist die Krankheit und schon gar nicht ist der intersexuelle Körper ein kranker Körper. Wenn man jetzt also sagt, irgendwie, dass Intersexualität eine Spielart der Natur ist, irgendwie, also eine der Begrifflichkeiten, die verwendet wird, dann hat das irgendwie sozusagen auf der physiologischen Ebene die, also nach heutigem medizinischen Wissen, die Basis oder einen Bezugspunkt darin, dass es eine Variabilität des Chromosomensatzes gibt. Also jeder Mensch hat neben den meist 23 Chromosomenpaaren ein Paar, also das 45. und 46., das sich aus den sogenannten X- und Y-Chromosomen zusammensetzt. Und auf dem Y-Chromosom gibt es wiederum irgendwie einen Bereich, der heißt auf Englisch Sex Determining Region, also die geschlechtsbestimmende Region, SRE. Und es gibt diverse Variationen dieses Chromosomenpaares. Also zum Beispiel gibt es Chromosomen, auf dem eben kein SRE, keine sexbestimmende Region vorhanden ist. Irgendwie. Es gibt zusätzliche Chromosomen irgendwie, also neben XXXY zum Beispiel auch XXXYY oder XYXXYY. Und diese Variationen, also das sind diverseste Variationen, irgendwie, von denen niemand weiß, irgendwie, wie viele davon eigentlich auftauchen, weil die meisten Menschen wissen nicht, was sie für einen Chromosomensatz haben irgendwie, und bei den meisten Menschen wird es nie im Leben irgendwie überhaupt untersucht. Das heißt, nicht die Variationen des Chromosomensatzes verweisen auf Intersexualität, sondern Intersexualität wird erst dann als Bezeichnung aufgegriffen, wenn der Chromosomensatz mit anderen Geschlechtsmerkmalen, also äußeren Geschlechtsmerkmalen irgendwie oder hormonellen Geschlechtsmerkmalen, in einen Gegensatz oder eine Nichtübereinstimmung gerät. Irgendwie. Also wenn es aufgrund irgendwelcher Indizien dazu kommt, überhaupt einen Zweifel anzumelden irgendwie und den Chromosomensatz zu untersuchen, und wenn dann Divergenzen auftauchen, also wenn der veränderte Chromosomensatz irgendwie sozusagen eine Nahelegung auf männlich hat irgendwie und dann aber auf einer phänotypischen Ebene, also auf der Ebene der Ausbildung äußere Geschlechtsmerkmale eine Weiblichkeit oder einen Mikropenis zu verzeichnen ist, dann gibt es irgendwie sozusagen irgendwie diese mögliche Diagnose Intersexualität. Habe ich jetzt schon angedeutet, irgendwie quasi neben dem chromosomalen Geschlecht gibt es das sogenannte gonadale Geschlecht, also die Frage Hoden oder Eierstöcke, was ich irgendwie entweder sozusagen irgendwie zu einem sichtbaren Organ ausprägen kann oder was als Gewebe vorhanden ist. Dann ist das gonadale Geschlecht irgendwie auch das, was sozusagen irgendwie im Zusammenhang steht mit dem hormonellen Geschlecht irgendwie, weil die Gonaden, also Hoden und Eierstöcke, die Geschlechtshormone ausschütten oder eben nicht ausschütten. Das heißt, es gibt eine Achse der Ausprägung von Geschlechtlichkeit, irgendwie die was damit zu tun hat, in welchem Maße Androgene, also männliche Geschlechtshormone oder Östrogene, weibliche Geschlechtshormone ausgeschüttet werden. Und die wiederum irgendwie sind nicht irgendwie ein Hormon, sondern sind jeweils irgendwie eine ganze Reihe von Hormonen. Und das heißt, es gibt eine unglaubliche Variationsmöglichkeit. Dann gibt es zusätzlich ein phänotypisches Geschlecht, also heißt irgendwie die Ausprägung äußerer Geschlechtsmerkmale, irgendwie aber auch Sachen wie Spartwuchs, Stimme, Fett und Muskelgewebe. Und es gibt ein psychosoziales Geschlecht. Und diese fünf Dimensionen können auf unendlich viele Weisen zusammenspielen und tun das bei jedem Menschen. Und bei relativ vielen Menschen irgendwie meint man, eine eindeutige Zuordnung zum männlichen oder zum weiblichen Geschlecht herstellen zu können. Die ist never ever eindeutig irgendwie. Und gleichzeitig ist aber klar, wenn es irgendwie sozusagen diese fünf groben Felder der Bestimmung von Geschlechtlichkeit gibt irgendwie und die zusätzlich jeweils noch irgendwie etliche Varianten haben, macht es auch keinen Sinn, einfach von einem Kontinuum der Geschlechter auszugehen. Also zu sagen, irgendwie so, okay, es gibt hier männlich und da weiblich und dann gibt es irgendwie noch etliches dazwischen, weil sich das Ganze vielfältig und komplex auffaltet. Das faltet sich nicht als Linie auf irgendwie, sondern als also fast so eine rhizomatische wurzelartige Verflechtung irgendwie von Differenzmöglichkeiten. Und dazu kommt irgendwie, also die Theoretikerin, die das am stärksten argumentiert, ist Anne Fausto Sterling, eine Biologin, die, also aus den USA, die sehr stark irgendwie feministische Naturwissenschaftskritik macht, die kommt dann noch dazu, dass sie sagt irgendwie, okay, und jede Zelle, jede einzelne Körperzelle ist ein umweltsensibles System. Das heißt, die ist nicht in irgendeiner Form genetisch vorbestimmt, sondern reagiert auf die Versorgung, auf die äußeren Umstände irgendwie, die auf sie einwirken und so weiter. Soll heißen, Geschlecht ist mitnichten irgendwie eine stabile Angelegenheit irgendwie und sie ist auf keinen Fall bestimmbar irgendwie entlang zweier stabiler, klar geschiedener Kriterien. Das heißt, jeder medizinische Versuch einer Zwangsvereindeutigung kann schlichtweg eigentlich überhaupt nicht gelingen, wird aber halt immer wieder versucht oder ist einfach irgendwie sozusagen die Regelpraxis. Dass an dem Punkt irgendwie, wo eine Irritation bezüglich irgendwie der eindeutigen Zuordnung aufkommt, also manchmal direkt nach der Geburt, manchmal auch erst im Verlaufe der Geschlechtsentwicklung, manchmal auch erst in der Pubertät. Es gibt auf jeden Fall irgendwie bei der Geburt eine Zuweisung zu einem von zwei Geschlechtern irgendwie und das ist mindestens in Deutschland und Österreich und der Schweiz ist es unumgänglich. Es muss diese Zuweisung rechtlich geben und entsprechend irgendwie häufig Operationen und Hormonbehandlungen irgendwie, die dann auch infolge der Operation geleistet werden. Diese Operationen werden von Seiten der Intersex-Bewegung sehr deutlich irgendwie als Kastrationen und oder als Verstümmelungen bezeichnet. Und es wird immer wieder darauf hingewiesen, irgendwie, dass angesichts dessen, dass so eine Zwangsvereindeutigung überhaupt nicht gelingen kann, man das Ganze irgendwie als medizinisches Experiment ansieht irgendwie und sich die Menschen als Versuchskaninchen in diesem Prozess empfinden. was sehr oft irgendwie mit ganz konkreten Erfahrungen einhergeht, irgendwie, dass Intersex-Behandlungen irgendwie an Universitätskliniken stattfinden, irgendwie, dass die ganz oft irgendwie mit dem Lehrbetrieb verbunden werden, irgendwie, dass dann nicht etwa ein behandelter Arzt oder eine behandelnde Ärztin da ist, irgendwie, sondern noch 15 Studierende drumherum stehen, irgendwie, oder mal irgendwie den ganzen Stab an Kollegen und Kolleginnen auch dazu holt, irgendwie, und es dann den Effekt hat, irgendwie so in einer zur Schaustellung und eines Begafftwerdens. Bei diesen Operationen ist ziemlich typisch, dass die Entscheidung, in welche Richtung operiert wird, irgendwie oder wie operiert wird, an einem Ideal der heterosexuellen Paarbildung ausgerichtet wird. Und diese heterosexuelle Paarbildung ist über ein ganz einfaches Kriterium, Penetrationsfähigkeit oder Penetrierbarkeit, definiert. Und entsprechend wird dann beispielsweise bei denjenigen, die zur Frau operiert werden sollen, irgendwie unter meist sehr schmerzhaften Bedingungen eine Vagina angelegt und Mikropenisse verkleinert irgendwie und also das, was ich vorhin schon sagte, irgendwie häufig auf Kosten irgendwie von Empfindungsvermögen und definitiv unter Verletzung irgendwie sozusagen der Integrität der jeweiligen Person. Interessanterweise ist dieses Ideal der heterosexuellen Paarbildung nicht auf Fortpflanzung ausgerichtet, also das spielt eine relativ geringe Rolle in dem Kontext. Was aber auch eine bestimmte medizinische Logik hat, irgendwie, weil im Hintergrund halt schon bewusst oder unbewusst häufig auch irgendwie so ein bestimmter eugenischer Diskurs zu finden ist, der sagt, intersexuelle Menschen müssen sich sowieso nicht reproduzieren irgendwie. Also das denke ich, also wie auch wie bewusst oder unbewusst das ist, ist, denke ich, irgendwie einer der Hintergründe, die zum Tragen kommen. Der zweite Punkt, der von der Intersex-Bewegung ganz, ganz stark zum Thema gemacht wird, also jenseits der Operationen und der hormonellen Behandlungen, ist, dass die medizinische Behandlung mit einer fast gezielten Desinformation irgendwie und einer Tabuisierung des Themas einhergeht irgendwie. Also Informationen werden nur sehr, sehr, sehr begrenzt weitergegeben irgendwie, also oft auch an die Eltern nur in einem sehr geringen Maße. Und schon gar nicht werden die Patienten und Patientinnen in irgendeiner Form informiert irgendwie. Das hat natürlich oft damit zu tun, dass die Kinder auch noch sehr klein sind irgendwie. Und dann wird aber irgendwie von medizinischer Seite irgendwie die Übersetzungsleistung, so sie überhaupt irgendwie geleistet werden soll, an die Eltern delegiert. Das heißt, die sollen sich überlegen, wie sie das in irgendeiner Form an ihre Kinder vermitteln. Und das, was halt ganz, ganz viel berichtet wird, ist, dass die Traumatisierung, die irgendwie aufgrund irgendwie dieser Behandlung von Intersexualität erfahren wird, eben nicht nur durch die OPs und die Pathologisierung erfolgt, sondern auch darüber, dass jemand als Kind alle möglichen Spekulationen irgendwie über die Diagnose, über die Behandlungen, darüber irgendwie, warum eine oder einer irgendwie ständig ins Krankenhaus musste, anstellen musste. Es gab immer nur eine Ahnung, aber kein Wissen, eine Ahnung, dass irgendetwas falsch ist, dass irgendwo ein Problem ist, aber ein ganz hohes Maß irgendwie an Nichtsprechbarkeit irgendwie und selbst wenn es irgendwie sowas wie so eine Art formale Sprechbarkeit gibt, irgendwie dann wird gesagt, irgendwie ist es verbunden mit sowas wie einem Gefühlsverbot irgendwie, also dass irgendwie das Sprechen halt auf medizinische Fakten reduziert ist, aber nicht darauf irgendwie, wie es den Einzelnen, also sowohl den entsprechenden Kindern, aber auch den Eltern mit dieser ganzen Behandlungspraxis eigentlich geht. Und dazu kommt, dass das Ganze irgendwie dann als ein Familiengeheimnis konstruiert wird, irgendwie also etwas, was definitiv nicht öffentlich werden darf, was oft noch nicht mal irgendwie an die Großeltern oder Geschwister der Eltern oder sowas weitergegeben wird. Und es gibt einen, finde ich, sehr über, also sehr, also oder ein Zitat, das ich irgendwie einfach es mich sehr berührt hat irgendwie und dass ich auch als von der Begrifflichkeit, wie es eingeführt worden her, sehr interessant fand. Da sagt Viola auf einem dieser Foren, sie sei zur Selbstausgrenzung erzogen worden, irgendwie, also gerade über dieses Moment des Familiengeheimnisses. Und schreibt dann irgendwie also schon mit so einer gewissen ironischen Reflexion, das ist jetzt ein Zitat von ihr: Schon im Grundschulalter wurde mir signalisiert, dass ich einstmals als unscheinbares Menschlein in einem unscheinbaren Bürolein ein unscheinbares Arbeitlein tun würde, abends in einem unscheinbaren Junggesellenbüchlein Bütlein ein Buch lesen und dann ins Bett sinken. Und des Nachts träumte ich, dass ich um meine einsame Hütte tanze und leise summe, ach wie gut es niemand weiß, dass ich Intersexus heiß. Und dieses Zitat oder dieser ganze Komplex der Traumatisierung rund um eine Nichtsprechbarkeit irgendwie ist oder macht für mich klar irgendwie, dass eine der großen politischen Herausforderungen jetzt im Umgang mit Intersexualität auch darin liegt, Formen des Sprechens und der Sprache zu entwerfen, die andere Formen irgendwie sozusagen der innerfamiliären irgendwie, aber natürlich auch der öffentlichen Artikulation möglich machen. Und das bezieht sich sowohl auf ein dialogisches Du, das zunächst natürlich erstmal einfacher erscheint irgendwie, weil in dem Du keine keine direkte geschlechtliche Zuweisung erfolgt. Und andererseits denke ich, machen viele irgendwie von diesen Forumsbeiträgen, die ich jetzt gelesen habe, klar, dass das trotzdem nicht dialogisch wird irgendwie. Also dass diese Frage, wie irgendwie in dem Du und der direkten Ansprache ein Raum entsteht, irgendwie in dem auch die Erlebnisweisen artikulierbar werden können irgendwie und über Gefühle gesprochen werden kann, irgendwie bezogen auf Erlebnisse, die einfach nicht gesellschaftlich konform sind, ist, glaube ich, irgendwie einer der ganz großen Herausforderungen irgendwie im direkten Umgang. Und das andere ist natürlich irgendwie neben dem Du ist das Sprechen über. Also was heißt das eigentlich im Hinblick darauf, irgendwie mit welchen Pronomen arbeiten wir und welche Klassifikationsbegriffe irgendwie werden im Sprechen zum Einsatz gebraucht irgendwie. Und das ist natürlich nicht nur eine medizinische Frage, das ist natürlich auch eine Frage irgendwie, weiß ich was, irgendwie, wie wird es möglich, irgendwie Intersexuelle am Arbeitsplatz sichtbar zu machen irgendwie und sie ihn unterstrich, wie auch immer, als meine Kolleginnen zu adressieren. Oder im Kindergarten oder in der Schule. Also was natürlich irgendwie, also auch bezogen auf Transgender, es ist einfach diese im Deutschen etwas fatale Pronomenproblematik. Und die Frage, wie es gelingen kann, irgendwie sozusagen ein breites Feld für Selbstbezeichnungen und Selbstartikulationen herzustellen. Also was tatsächlich auch was ist, was sehr mühselig ist. Also vor einem Monat oder so hat Inz Akrominger, der Intersex-Aktivistinnen irgendwie in Berlin einen Vortrag gehalten irgendwie und hat, glaube ich, ungefähr die Hälfte des Vortrages genau damit zugebracht, Situationen zu erzählen, wo er sie irgendwie mit unterschiedlichen Selbstbezeichnungen und unterschiedlichen Pronomina versucht, irgendwie mit Leuten irgendwie auch tatsächlich in eine Kommunikation zu treten, irgendwie ohne eine Vereindeutigung herzustellen. Irgendwie. Also, und es ist sozusagen etwas, was immer nur halb gelingen kann. Was eben auch heißt, irgendwie politisch, also jetzt sei es im Großen oder im Kleinen, einfach irgendwie in einem direkten Umgang irgendwie zu versuchen, auch Raum für ein sprachliches Experimentieren zu eröffnen. Und genau diese Frage nach den Sprechbarkeiten einer nicht zwei geschlechtlichen Geschlechter Zuweisung oder Repräsentation sind auch diejenigen, die sich dann in diesem ganzen Feld der rechtlichen Anerkennung von Intersexualität bemerkbar machen. Sprich, einer der zentralen Punkte, über die die Zweigeschlechtlichkeit hergestellt wird, ist das Personenstandsrecht und der Zwang, in der Geburtsurkunde eine entweder männlich oder weiblich Markierung vorzunehmen und einen entsprechenden geschlechtsmarkierenden Namen zu setzen. Und das ist natürlich sozusagen irgendwie quasi der erste Akt, der sich dann durch sämtliche formale Formulare durchzieht irgendwie. Also sowieso alle offiziellen Formulare, aber ich denke irgendwie auch jeder kennt das elende Dilemma, im Internet ein Formular auszufüllen irgendwie und definitiv nicht weiterzukommen, wenn die Frage männlich oder weiblich nicht als Entweder-oder-Frage beantwortet wird. Also allein auf der Ebene wäre wahrscheinlich schon viel zu gewinnen und müsste viel verändert werden, irgendwie, wenn es diese rechtliche Forderung oder diesen rechtlichen Zwang nach einer Zuweisung durch das Personenstandsrecht nicht mehr gäbe. Zweiter Punkt, der rechtlich relevant ist, sind natürlich die medizinischen Praxen, die im Moment irgendwie nicht nur kein Verbot von Zwangs-OPs können, sondern irgendwie davon ausgehen, irgendwie, dass das eine medizinische Heilbehandlung ist irgendwie und nicht, wie von den Intersex-Aktivistinnen betont, eine Verstümmelung, die teilweise politisch irgendwie auch im Kontext irgendwie mit anderen Formen der Genitalverstümmelung diskutiert wird. Und rechtlich geregelt ist natürlich auch der Zugang zu Behandlungen. Zum Beispiel ist es im Moment nicht möglich, irgendwie zumindest in Deutschland nicht, eine Hormontherapie zu kriegen, die dem chromosomalen Geschlecht entspricht, irgendwie, wenn die Geschlechtszuweisung irgendwie auf das andere Geschlecht gemacht ist. Also das heißt, die Hormonbehandlung ist immer orientiert an der Geschlechtszuweisung, die in der Geburtsurkunde vermerkt ist, irgendwie, auch wenn es möglicherweise viel sinnvoller wäre, irgendwie entlang des Chromosomalen irgendwie mit einem anderen Hormon zu behandeln. Und es gibt Überlappungen rechtlich zwischen im Hinblick irgendwie auf das transsexuellen Gesetz, weil es natürlich so ist, irgendwie, dass teilweise eine bestimmte Geschlechtszuweisung stattgefunden hat, die sozusagen so eine Art Zwangstranssexualisierung bewirkt irgendwie. Also wo man viel später im Leben feststellt, beispielsweise qua Chromosomensatz oder qua einer körperlichen Entwicklung wäre eine andere Geschlechtszuweisung selbst in dem binären Modell viel sinnvoller gewesen irgendwie, und es hat aber irgendwie eine Zuweisung stattgefunden, dann kann nur über das transsexuelle Gesetz ein Geschlechtswechsel vorgenommen werden, nachträglich. Und die Frage, also das wäre, glaube ich, auch eine der Fragen, die ich dann im Anschluss sehr gerne diskutieren würde, wäre, wie kann man sich irgendwie rechtliche Maßnahmen vorstellen oder Forderungen, politische Forderungen irgendwie jetzt an das Rechtssystem, die nicht auf eine Spezialbehandlung irgendwie von Intersexualität hinauslaufen, irgendwie, sondern die sich tatsächlich auf die Zweigeschlechterordnung richten, und die aber gleichzeitig genau diese Anfangsforderung, die ich sagte, irgendwie, dass sozusagen Intersexualität nicht wieder unsichtbar gemacht wird, auch mit berücksichtigen. Also ganz konkret wird immer darüber diskutiert, irgendwie, ob das jetzt sinnvoll ist, eine dritte Kategorie einzuführen irgendwie und jetzt beispielsweise in der Geburtsurkunde männlich, weiblich, Twitter eintragen zu können. Ist einer der Vorschläge, die irgendwie auch sehr, sehr vehement vertreten wird und die von anderen aber auch irgendwie sehr vehement kritisiert werden irgendwie. Also ne, macht einerseits sichtbar, aber produziert halt eine neue Klassifikation, die immer eine Klassifikation der Andersheit oder des Nicht-Normalen ist. Und die Alternativ, also eine der Alternativvorschläge, ist auch nicht der einzige, ist aber irgendwie einfach schlichtweg keine staatliche Geschlechtserhebung mehr vorzunehmen und schlichtweg darauf zu verzichten irgendwie, was auch viele Kritikpunkte hat, aber das können wir vielleicht nachher in der Diskussion einfach auch gemeinsam rausarbeiten und entwickeln. Gut, sonst mache ich jetzt mit dem Intersex-Aktivismus weiter. Angesichts dessen, was ich irgendwie vorhin meinte, irgendwie, dass es irgendwie so ein bisschen Streit darum gibt, irgendwie, ob man sich als Teil der Queerbewegung versteht oder wie man sich zu Transgender ins Verhältnis setzt, gibt es irgendwie so im Grunde genommen irgendwie zwei unterschiedliche und auch irgendwie so ein bisschen zerstrittene Fraktionen irgendwie. Und zu der einen Fraktion gehören irgendwie ziemlich viele Gruppierungen, die in irgendeiner Form irgendwie von Berlin ausgehen, irgendwie, was viele wahrscheinlich mitgekriegt haben. Irgendwann gab es die Ausstellung 101 Intersex, die von Aktivistinnen entwickelt wurde, die irgendwie ganz, ganz viel schon vorher irgendwie gegen die Gewalt in der Psychiatrie vorgegangen sind irgendwie und die in der Psychiatrie, in der Medizin, in der Kindergynäkologie und die auf dem Hintergrund eine Ausstellung gemacht haben, die hieß Intersexualität als Menschenrechtsverletzung oder so ähnlich. Die wiederum irgendwie arbeiten, also die gibt es als Gruppe nicht mehr, irgendwie haben aber immer noch eine Website irgendwie und auch eine Publikation, die verfügbar ist. Die arbeiten sehr eng zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Das ist irgendwie eine Gruppe, die sich tatsächlich irgendwie sehr stark vernetzend versteht und die explizit Transidentität und Intersexualität gemeinsam in ihr Programm aufgenommen hat. Es ist aber auch eine Gruppe, der genau vorgeworfen wird, dass diese Auseinandersetzung mit Intersexualität eine angehängte Auseinandersetzung ist irgendwie. Also die irgendwie sozusagen dann auch diesbezüglich viele Kritik erfährt. Dann gibt es eine Gruppe, Trans Interqueer mit dem Kürzel Trick, die auch versuchen, Transsexualität, Transgender und Intersexualität in verschiedenen Gruppen, also die haben schon Einzelgruppen irgendwie, aber doch irgendwie sozusagen unter einem gemeinsamen Dach oder mit auch einem gemeinsamen Plenum zu organisieren. Und aus dem Kontext oder in dem Kontext ist auch eine Website zu verstehen, die heißt Gender Free Nation. Und das ist eine Website, die ist auch sehr, sehr stark von den 101 Intersex irgendwie und von der Aktivistin Ins Akrominga bestimmt, die ich vorhin schon erwähnt habe mit dem Vortrag. Und Ins Akrominga arbeitet vor allem auch künstlerisch. Da gibt es eine ziemlich interessante Website, die heißt abject.de. Die finde ich irgendwie vor allem deswegen interessant ist oder dann interessant ist, wenn man sagt, irgendwie, es geht ganz viel irgendwie einfach auch um Formen der Selbstrepräsentation und wie eigentlich irgendwie können wir andere Formen des Selbstausdrucks irgendwie, also einerseits des Sprechens und dann aber eben auch sehr stark irgendwie sozusagen der visuellen Bilder finden, die Intersexualität in den öffentlichen Raum rein bringen. Und demgegenüber stehen Gruppierungen, die wirklich stärker irgendwie für die intersexuelle Medizinkritik einstehen. Das sind einerseits die XY-Frauen, eine Gruppierung, die gezielt sagt, irgendwie sie arbeiten irgendwie mit einer Selbstbeschreibung irgendwie diejenigen, die sich als intersexuelle Frauen verstehen irgendwie und wollen das aber nicht festmachen irgendwie. Also es gibt manche, die das irgendwie an diagnostischen intersexuellen Syndromen festmachen irgendwie. Das wollen die ganz gezielt nicht. Gleichzeitig irgendwie haben sie schon eine sehr starke Orientierung daran, irgendwie, dass sich Intersexualität irgendwie als eine bestimmte körperliche Daseinsform bestimmt irgendwie. Also und dass es irgendwie genau darum geht, irgendwie sozusagen irgendwie für diese Erfahrungen irgendwie der eigenen körperlichen und leiblichen Subjektivität einen Auseinandersetzungsraum, also Rahmen für sich selbst irgendwie und einfach auch eine Möglichkeit, das in die Öffentlichkeit reinzutragen, zu finden. Und diejenigen, die, glaube ich, am stärksten und am massivsten eine Abgrenzung irgendwie von Transgender und von Queer leisten, ist eine Schweizer Gruppierung, die unter dem Begriff Zwischengeschlecht.org oder mit der Website Zwischengeschlecht.org arbeitet und die auch ein sehr aktives Forum betreiben, das heißt Zwischengeschlecht.info. Einen sehr starken Austausch auch haben mit einem weiteren geschlossenen Forum, das in dem Buch von der Katrin Zehn da irgendwie unter dem Titel Hermaphrodit-Forum fungiert, was da, glaube ich, auch als Selbstbezeichnung verwendet wird. Und das hat halt irgendwie, also wen das interessiert, irgendwie hat halt so eine Forums-Webadresse. Die kann sich jetzt eh niemand mehr merken, wenn ich sie sage. Und da ist halt irgendwie, da gibt es irgendwie einfach schon auch eine sehr starkes Maß an, an Polemik gegen alle Formen irgendwie der Verein, also was dann Vereinnahmung genannt wird, irgendwie der Gleichsetzung irgendwie von trans- und intersexuellen politischen Zielsetzungen. Und dann, letzter Punkt, irgendwie gibt es sozusagen auch auf der internationalen Ebene quasi eine Polarisierung irgendwie zwischen der Gruppe, die früher ISNA hieß, Intersex Society of North America, und die irgendwie eigentlich so ein bisschen die erste Gruppierung waren, die Intersex-Aktivismus irgendwie wirklich in einem ganz großen Maße politisch artikuliert haben. Und einer anderen Gruppierung oder einem Zusammenschluss, der von Curtis Hinkle organisiert ist und den französischen Titel Intersexualité.org trägt. Und zwischen diesen beiden Gruppen gibt es irgendwie vor allem irgendwie so einen signifikanten Streit darum, ob man den medizinischen Begriff Disorder of Sexual Differentiation benutzen kann, und Curtis Hinkle sagt, es ist absolut kontraproduktiv, man arbeitet wieder mit einem Disorder, mit einem Pathologisierungsbegriff, und Accord Island Alliance, das ist der neue Name von der vormals ISNA-Gruppe, sagen, sie arbeiten mit dem Begriff irgendwie, weil für viele, gerade auch Eltern oder Mediziner, irgendwie das der Begriff ist irgendwie, über den was sprechbar wird irgendwie, und sie wollen irgendwie sozusagen irgendwie mit den Leuten zusammenarbeiten und dann nicht irgendwie qua eines politischen Begriffes einen Ausschluss produzieren. Ja, also soweit irgendwie quasi zu diesem polarisierten Feld des Aktivismus, wo man sagen kann, wenn man es jetzt irgendwie quasi nochmal mit Inhalten nebeneinander stellen muss, möchte, dann gibt es halt auf der einen Seite den medizinkritischen Aktivismus, der ganz, ganz stark irgendwie halt arbeitet gegen die Pathologisierung und den Scham und die Unansprechbarkeit, die damit einhergeht. Die kämpfen für eine Anerkennung als Minderheit und die auch als Minderheit eine politische Stimme haben wollen, und auch eine ganz starke Arbeit gegen Verletzung und Traumatisierung machen irgendwie. Also, und das ist auch eine Arbeit, die sich ganz, ganz stark irgendwie dann an die einzelnen Menschen richtet und irgendwie sozusagen in dem Sinne irgendwie auch sowas wie eine Betroffenheitsarbeit macht. Und die andere Gruppierung, die ihre politische Arbeit als Arbeit gegen die rigide Zweigeschlechterordnung verstehen und argumentieren, dass diese Ordnung die Abweichung überhaupt erst produziert, also als eine Form der normativen Gewalt, und die für eine Entprivilegierung der Norm eintreten, also den Fokus darauf legen, irgendwie, dass die Zweigeschlechterordnung irgendwie sozusagen untergraben wird irgendwie und nicht darauf irgendwie jetzt quasi eine Anerkennung irgendwie für eine als Minderheit titulierte Gruppe zu geben, die sozusagen, also wo das Problem gesehen wird, dass sie immer nur neben die weiter bestehende Zweigeschlechterordnung gestellt werden kann. Die Frage ist halt, wie man diese beiden Perspektiven, von denen ich glaube, irgendwie, dass die sich treffen, tatsächlich irgendwie in diesem ganz starken ausgesetzt sein an eine symbolische Gewalt und die Formen, wie sich so eine symbolische Gewalt irgendwie quasi institutionell, rechtlich oder medizinisch durchsetzt, wie man die zusammenbringen kann, ohne sie einfach in eins zu schieben irgendwie oder ohne zu sagen, irgendwie, das sind jetzt irgendwie sozusagen unvereinbare Praxen oder Perspektiven. Also die sind in der Spannung. Ich glaube, die kann man nicht wegreden irgendwie. Und gleichzeitig halte ich persönlich das irgendwie für komplett kontraproduktiv irgendwie, dass das irgendwie sowas wie so eine Art so ein polemisierendes Auseinanderdividieren da drin gibt. Okay. Ich glaube, damit würde ich jetzt einfach mal zum Schluss kommen irgendwie. Also rein theoretisch müsste man jetzt irgendwie sozusagen das, was ich für Intersexualität gemacht habe, irgendwie auch für Transgender und Transsexualität durchspielen irgendwie, um irgendwie sozusagen irgendwie eigentlich dieses ganze Feld zu entwerfen, entlang dessen sich Allianzbildungen entwerfen lassen würden. Und ich glaube, der weitere politisch wichtige Teil oder für einen politischen Aktivismus wichtige Teil ist halt, sich wirklich ganz gezielt nochmal mit den konkreten kulturellen Bedingungen auseinandersetzen irgendwie oder den verschiedenen Haltungen, die es gibt, wenn die Geschlechternorm überschritten wird. Also heißt, man könnte jetzt irgendwie sozusagen irgendwie quasi in eine Analyse reingehen, die fragt irgendwie, wie wird eigentlich heutzutage Geschlechterpolarität oder Androgynie beurteilt irgendwie und was sagen die Medien dazu irgendwie, wie wird irgendwie in der Schule, in Familien damit umgegangen. Man könnte sich damit auseinandersetzen, dass Körper nur dann Anerkennung finden, wenn sie bestimmte Funktions- und Leistungsfähigkeit an den Tag legen irgendwie und wie sich das wiederum irgendwie sozusagen auf geschlechtliche Körper, also welcher geschlechtliche Körper wird als ein funktionsfähiger, ein leistungsfähiger Körper angesehen. Man müsste sich auseinandersetzen mit der ganzen Frage irgendwie nach Lust und Begehren auf der einen Seite und reproduktiver Sexualität auf der anderen Seite. Also welche Rolle spielt das eigentlich gesellschaftlich? Das hatten wir gestern in der Diskussion, glaube ich, so ein bisschen irgendwie. Also inwieweit heranwachsende Kinder, Jugendliche irgendwie in so eine Zwangssexualisierung reingetragen werden irgendwie und inwieweit das irgendwie eine ist, die das mehr irgendwie jetzt sozusagen quasi ein sexy Self herstellt irgendwie oder ein potenziell reproduktives Selbst. Und natürlich kommt da diese ganze Frage nach, welche Anerkennung haben welche Form der Körpermodifikation irgendwie, modische Ideale, Bearbeitung von Körperbehaarung, Tattoos, Piercing und so weiter. Und man hat die Frage danach irgendwie, welche Bedeutung für einen politischen Diskurs eigentlich Menschenrechtsverletzungen haben. Irgendwie. Also kann man irgendwie mit einem Rekurrieren auf Menschenrechtsverletzungen Politik machen und was für eine Art von Politik kann man eigentlich damit machen? Sind alles Punkte, die ich jetzt nicht ausführen würde irgendwie, aber wo man irgendwie sicherlich irgendwie lange drüber diskutieren oder auch lange drüber nachdenken könnte. Und ich würde jetzt irgendwie quasi abschließend einfach drei Diskussionsfragen nochmal umreißen. Also natürlich können wir auch was anderes diskutieren irgendwie, aber ich glaube, das wären sozusagen die drei Fragen, die für mich irgendwie aus dem, was ich jetzt ausgeführt habe, hervorgehen. Es wäre einmal die Frage nach diesen Schwierigkeiten der Allianzbildung, wenn man die Differenz anerkennen will. Und gibt es sowas wie grundsätzliche Unvereinbarkeiten irgendwie zwischen einer Transgender- und einer Intersex-Perspektive, bezogen irgendwie auf das medizinische System, bezogen auf pädagogische Perspektiven? Die zweite Frage wäre die nach den rechtlichen Möglichkeiten. Also, wie kann man die Zweigeschlechterordnung auflösen oder relativieren und welche Vorteile oder Nachteile haben die? Und die dritte Frage wäre die, wie mit der symbolischen Gewalt umgegangen werden kann, beziehungsweise nach welchen Formen von Gegenstrategien streit eigentlich die symbolische Gewalt irgendwie und was ist das, was wir irgendwie sozusagen an Ideen entwickeln können im Hinblick darauf, irgendwie eine Sprechbarkeit herzustellen, die nicht immer wieder ein Verweisen in dieses entweder männlich oder weiblich produziert.